Und dann kam Robin Ticciati mit seinem Orchester auf die Bühne und hat wirklich auf so eine ganz andere Weise geführt. Er schien überhaupt nicht dominant zu sein. Es schien eine ganz lebendige Kommunikation zu sein mit dem ganzen Orchester. Und ich habe dann auch wirklich gespürt, wie mein ganzes Gewahrsein sich erweitert hat und wie ich das Orchester nicht nur als ein Zusammenspiel wahrgenommen habe, sondern auch gesehen habe und gefühlt habe, dass die Individuen sich dort ganz tatsächlich, obwohl es ein Stück ist, ganz individuell spüren und sich selbst ausdrücken.
Sagt Birgit Permantier heute bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast.
Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich, heute Birgit Permantier im Podcast begrüßen zu dürfen. Birgit Permantier, ausgebildete, studierte Diplompsychologin, ist erfahrene Führungskräftetrainerin und Coach und sie beschäftigt sich seit geraumer Zeit sowohl mit den ganz praktischen Herausforderungen der Führung als auch mit Praktiken der Achtsamkeit, des Innehaltens, des Gewahrwerdens. Der metamoderne Führungsansatz verbindet diese beiden Bereiche auf eine inspirierende Weise. Birgit hat einen sehr spannenden Aufsatz hierzu verfasst, den sie in dem von Gerald Hüther herausgegebenen Band Die Metamoderne vorstellt. Sie war so freundlich, diesen Aufsatz im Voraus mit mir zu teilen. Und ich muss sagen, ich bin wahnsinnig gespannt und sehr, sehr inspiriert. Ich möchte wissen, was genau hat es denn damit auf sich mit dem metamodernen Führungsansatz und wie funktioniert der? Das werden wir in den folgenden Minuten besprechen. Zunächst aber, liebe Birgit, heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank, lieber Christoph, dass du mir hier die Gelegenheit gibst, ein wenig über diesen Aufsatz und die Ideen der Metamoderne zu teilen. Dankeschön.
Wunderbar, ich freue mich. Wie jeder Podcast-Gast darfst du, liebe Birgit, aber zuerst zwei Aufwärmfragen beantworten. Aufwärmfragen, das heißt, dass wir unseren Gast so ein bisschen kennenlernen wollen. Wir wollen herausfinden, wie spricht sie so, wie tickt sie? Das sind einmal die Frage nach dem Mythos der Arbeit und die Frage nach dem Quick Win. Lass uns gerne mit dem Mythos beginnen. Mythos der Arbeit, das bedeutet, ich frage dich nach einer fixen Idee, einem Stereotyp, einem Klischee, einem Vorurteil, einem Gedanken, der da draußen herumschwirrt, der in den Köpfen der Leute drinsteckt über Arbeit und von dem du sagst, eigentlich ist das ja total überholt. Was ist für dich ein Mythos der Arbeit?
Das ist schon eine herrliche Einstiegsfrage. Als Führungskräftetrainerin mache ich ja hier und da zum Beispiel kleine Achtsamkeitsübungen oder manchmal auch Fantasiereisen, um die Leute in andere, tiefere Regionen ihres Bewusstseins zu führen. Und da höre ich ja dann ab und an den Satz, ja, als Führungskraft bin ich ja ein ganz rationaler Mensch. Da muss ich einfach lachen, weil das ist natürlich ein Wahnsinnsmythos, den Führungskräfte sich immer noch gerne selbst erzählen und der natürlich absoluter Quatsch ist. Wir wissen aus der Forschung, aus der Psychologie ganz genau, dass wir zum Beispiel Entscheidungen überhaupt nicht treffen können, ohne unsere Emotionen, ohne unser Bauchgefühl. Tatsächlich gibt es Beispiele von Menschen, die Gehirnverletzungen gerade in diesem Bereich haben, zum Beispiel im limbischen System, die nicht mehr arbeitsfähig sind, weil sie nicht mehr unterscheiden können, was ist eine gute Entscheidung, was ist eine schlechte Entscheidung. Die einfachsten Dinge können sie nicht mehr entscheiden. Und das ist doch ganz spannend, dass das schon mal wissenschaftlich vollständig widerlegt ist. Und selbstverständlich brauchen wir auch andere Wahrnehmungsinstrumente, wie eben unsere Herzintelligenz, um gute Führungskräfte zu sein. Aber da gehen wir gleich bestimmt noch mehr drauf ein. Erster Mythos widerlegt.
Vielen, vielen Dank. Ich glaube auch ein ganz, ganz hartnäckiger Mythos, also die Führungskraft als ein ausschließlich rationales Geschöpf, als ein ausschließlich rationaler Agent, der beziehungsweise die immer aufgrund von ganz, ganz, ganz klaren, ganz klar kommunizierbaren Faktoren Entscheidungen trifft. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Birgit. Die zweite Aufwärmfrage, das ist die Frage nach einem Quick Win, also nach einer Methode, einem Hack, einem Trick, vielleicht einer Reflexionsfrage oder einer kleinen Übung, die wir im Hier und Jetzt, die wir im Nu umsetzen können. Und zwar ohne weitere Voraussetzungen und von der du sagst, das ist was, probier das mal aus und finde mal für dich selbst heraus, wie das funktioniert, ob da etwas für dich drinsteckt. Was ist dein Quick Win für uns?
Also da habe ich drei mitgebracht. Der Aufsatz oder der Artikel geht ja auch sehr in die Richtung der Bewusstseinsentwicklung oder man könnte auch sagen Mindset oder Mindfulness-Arbeit. Und es ist sehr ratsam heute in der Zeit, wo wir von Meetings zu Meetings springen, die Meetings zum Beispiel, wenn ich Führungskraft bin, mit einer gemeinsamen Atemübung zu beginnen. Das heißt, alle, das können wir zum Beispiel jetzt hier auch zusammen mal machen oder die Hörer da draußen, wir atmen jetzt einfach mal ganz bewusst und nehmen dabei einfach nur uns und unseren Körper wahr und spüren uns. Denn tatsächlich ist ja dieser Mythos, den wir gerade besprochen haben, der kommt ja nicht von ungefähr. Denn unsere ganze Erziehung in der Schule ist rational und rein kognitiv ausgerichtet gewesen. Uns wurde die Bedeutung und der Zusammenhang unseres Körpers, unserer Gefühle mit dem Mind überhaupt nie ins Bewusstsein gebracht. Das fängt jetzt erst an, auch mit der Metamoderne. Und es ist wichtig, dass wir einander und uns jeweils spüren durch so einen Atemzug. Der zweite Hack ist die Selbstreflexion der Führungskräfte. Und dazu habe ich mal zwei Fragen mitgebracht. Die Führungskräfte müssen sich eigentlich inkludieren. Sie sind immer Teil des Systems. Sie stehen nicht vollständig außerhalb. Also, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin einen Fehler macht, dann kann ich mich fragen, was habe ich mit meinem Verhalten oder mit meiner Kommunikation damit zu tun, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin einen Fehler macht. Denn oft ist das auch etwas, was mit meiner Kommunikation zu tun hat. Zum Beispiel habe ich vergessen, bestimmte Informationen zu geben. Oder aber ich war so ungeduldig mit dem Mitarbeiter, dass er sich nicht getraut hat, eine zusätzliche Frage zu stellen. Das ist auch zum Beispiel etwas. Also ich bin immer Teil des Systems. Und wenn wir dieses Thema etwas weiterdenken, dann müssen wir verstehen, dass Führungskräfte Kulturträger und Kulturträgerinnen sind. Sie gestalten die Kultur. Der dritte Hack ist zu sagen, muss ich eigentlich der Schlauste hier sein? Ich habe mal eine tolle Führungskraft getroffen und die hatte so einen Aufkleber dabei. Da stand drauf, ich bin nicht der Schlauste hier. Und mit diesem Aufkleber ist er durch seine ganze Firma gegangen und hat dadurch natürlich ganz proaktiv seine Mitarbeitenden dazu eingeladen, ihre Ideen einzubringen. Denn das ist wichtig. Wir wollen ein schlaues System und keine schlauen Führungskräfte. Und deswegen müssen Führungskräfte lernen, sich zurückzuhalten, um die Ideen der Mitarbeitenden wirklich zu fördern und einzuladen.
Vielen, vielen Dank. Ich bin nicht der Schlauste hier. Das finde ich auch eine sehr, sehr inspirierende Idee. Und da steckt ja ein Stück weit auch ein Thema drin, das wir mit Sicherheit gleich in unserem Hauptgespräch wieder aufgreifen werden, nämlich, dass man das eigene Ego, das eigene Selbst ein Stück weit zurücknehmen darf, dass man sich auch mal selbst aus der, wenn du so willst, aus der Außenperspektive betrachten darf, als Teil eines Systems und eben nicht als der Dreh- und Wendepunkt der gesamten Welt sozusagen. Liebe Birgit, vielen, vielen Dank auch für diesen Quick Win. Und an dieser Stelle möchte ich dann gerne einleiten in unser Hauptgespräch über metamodernes Führen. Ich möchte sicherheitshalber auch für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal ganz explizit den Titel des Aufsatzes nennen, den du in dem Hüterband veröffentlichen wirst. Dieser Aufsatz heißt Metamodernes Führen, ein neuer Führungsstil in transformativen Zeiten. Mhm. Und ich finde, dass du diesen Aufsatz wahnsinnig gut und sehr, sehr, sehr anschaulich beginnst. nämlich mit einem ganz, ganz konkreten Beispiel. Anstatt uns theoretisch zu erklären, was metamodernes Führen so sein könnte und welche Aspekte da reinspielen könnten und bei welchen Quellen wir darüber nachlesen könnten, zeigst du uns einfach, was das konkret ist. Und das machst du am Beispiel eines Dirigenten. Vielleicht kannst du uns das nochmal ein Stück weit entwickeln.
Also tatsächlich hatte ich so ein metamodernes, mystisches Erlebnis in der Philharmonie im letzten Jahr und habe ein Konzert gesehen vom Deutschen Symphonischen Orchester, das geleitet wurde von Robin Ticciati. Und ich hatte davor einen Vortrag gehört über Musiktherapie und wir sprachen schon darüber und kamen dann da rein. Und dann kam Robin Ticciati mit seinem Orchester auf die Bühne und hat wirklich auf so eine ganz andere Weise geführt. Er schien überhaupt nicht dominant zu sein. Es schien eine ganz lebendige Kommunikation zu sein mit dem ganzen Orchester. Und ich habe dann auch wirklich gespürt, wie mein ganzes Gewahrsein sich erweitert hat und wie ich das Orchester nicht nur als ein Zusammenspiel wahrgenommen habe, sondern auch gesehen habe und gefühlt habe, dass die Individuen sich dort ganz tatsächlich, obwohl es ein Stück ist, ganz individuell spüren und sich selbst ausdrücken. Das kannte ich so noch nicht. Ich habe also einige Konzerte gesehen und auch gehört und hatte das Gefühl, hier ist irgendwie was anders. Und dann habe ich einfach nach diesem Konzert ein wenig recherchiert und auch dieses Interview mit ihm gefunden, dieses Porträt, in dem er auch betont hat, wie wichtig diese Kollaboration ist. Das ist ein ganz anderes Führungsverständnis, das für einen Dirigenten. Das hat mich sehr inspiriert. Und er sprach auch über die Dimension der Stille in sich, die aus der die Musik insgesamt erschaffen wird. Und das fand ich auch sehr bemerkenswert, dass er sich also dieses weiten Bewusstseinsraumes in sich bewusst ist und dort verweilt, aus dem dann wiederum die Impulse entspringen. Also erspringen, zum Beispiel auch die Führungsimpulse, die gar nicht immer unbedingt aus ihm als Person kommen, denn er als Person tritt zurück und lässt sich auch führen von diesen inneren Impulsen oder den Impulsen der einzelnen Musikerinnen. Und das, finde ich, repräsentiert den metamodernen Führungsstil sehr wohl. Es ist ja nicht so, dass er jetzt die Hierarchie verneint. Er sagt da auch sehr deutlich, nein, am Ende entscheide ich, wann es losgeht und wann es aufhört. Aber zwischendrin, da entfaltet sich das kollaborative Spiel der Musik gemeinsam. Wunderbar.
Vielen, vielen Dank. Im Text in deinem Aufsatz schreibst du ganz konkret von einem ko-kreativen Schaffensprozess, in dem keiner den Ton angibt, sondern in dem alles fließt. Und dieses keiner gibt den Ton an, das finde ich ganz, ganz interessant. Etwas später im Text schreibst du aus diesem typischen Führungskräfte, ich will, dass es geschieht, wird ein, es entsteht aus sich selbst heraus. Das verstehe ich so, dass hier eine Qualität beschrieben wird, eine Prozessqualität, die ja in der Philosophie würde man sagen, die emergent ist, die also aus der Summe aller Teile beziehungsweise aus der Summe aller Beteiligten hervorgeht und die eben nicht kausal von einem einzigen verursacht wird. Ist das eine Beschreibung, bei der du so ein Stück weit mitgehen würdest?
Ja, komplett. Ich finde mich da wirklich, fühle mich da sehr verstanden von dem, wie du das jetzt gerade zusammengefasst hast. Genau, es geht also darum, wie Hansi Freinacht, ein metamoderner Philosoph, in seinem Titel schon schreibt, The Listening Society, dass wir lernen, beim Führen zu hören. Und zwar wirklich zu hören auf uns selbst, auf unsere eigenen Empfindungen, Gefühle, Gedanken und diese im weiten Feld des Bewusstseins wahrzunehmen, in unserem erweiterten Gewahrsein und eben uns auch führen zu lassen. Also nicht der Schlauste am Ort zu sein, sondern einen Raum zu bilden, einen Kontext zu erstellen, in dem Intelligenz emergieren kann, so wie du das so schön gesagt hast. Und dann einfach auch darauf vertrauen, dass sich die intelligenteste oder beste nächste Lösung schon zeigt. Der beste nächste Schritt. Und das ist das, was es zu lernen gilt. Denn in dieser immer komplexer gewordenen Welt können wir uns nicht auf die Intelligenz Einzelner verlassen. Da sind wir einfach nicht gut genug. Wir brauchen die Intelligenz aller und dadurch eben im Prinzip egofreie Führungskräfte. Also Führungskräfte, die sich dieser inneren Dimensionen bewusst sind, eine größere innere Komplexität haben und ihre Rolle demgemäß besser verstehen.
Das ist nun allerdings eine in aller Bescheidenheit gewaltige Herausforderung, möchte ich sagen. Denn wenn wir auf das Führungsverständnis schauen, auf das Führungsverständnis, das sich, ich sag mal, in den westlichen Industrienationen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt und behauptet hat, dann ist das oft doch ein sehr mechanistisch ist das falsche Wort, ein transaktionales Führungsverständnis. Ne? Ich will was von dir, dafür bekommst du XYZ von mir. Und auf der anderen Seite auch ein Führungsverständnis, in dem Egos ganz, ganz groß geschrieben mit großen Buchstaben, sehr wichtig ist. Also ich verweise auf die 80er Jahre, auf Schulterpolster und Eckbüros und große Dienstwagen und so weiter und so fort. Ja. Vor diesem Hintergrund, es braucht also einige Veränderungen, einige Reflexion, einige Transformation, um diese Bereitschaft für diesen, du hast gerade gesagt, egofreien Führungsansatz überhaupt erst zu schaffen. Jetzt wäre meine Frage an dich, was braucht es denn, welche Voraussetzungen oder welche Interessen, welche Beschäftigungen eignen sich, um Führungskräfte für dieses so ganz, ganz andere Verständnis von Führung zu sensibilisieren?
Ja, also da gibt es eine ganz breite Palette. Man muss natürlich auch verstehen, dass die Metamoderne, die ja jetzt auch der ganze Kontext dieses Buches ist, das da im Mai veröffentlicht wird, ist ja eine große kulturelle Bewegung, die aus der Moderne und der Postmoderne auch emergiert. Und das heißt also, in dieser Bewegung haben wir auch, da kann man sagen, das ist ein Epochenwandel, aber eben auch ein Bewusstseinswandel im Kollektiv, den wir beobachten können. Also du und ich, wir sind jetzt nicht die Einzigen, die sich mit dem Thema beschäftigen, sondern wenn wir rechts und links schauen, sehen wir die Pflänzchen dieser metamodernen Kultur überall schon sprießen. Also das heißt, es gibt immer mehr auch Organisationen, die große Mindfulness-Programme haben. Ich erwähne hier mal Bosch. Da ist das ein großes Programm, was fast alle Führungskräfte schon mal durchlaufen haben. Oder auch SAP hat große internationale Programme zum Thema Mindfulness. Nicht, weil es nice to have ist, sondern weil sie merken, dass es wirklich etwas verändert. Es verändert etwas im Bewusstsein der Führungskräfte. Sie haben den Quellpunkt ihrer Inspiration und ihrer Lebendigkeit in ihrem Gewahrsein oder man könnte auch sagen in ihrem Herzraum und sind nicht immer nur im Kopf. Wer immer nur im Kopf ist, ist auch ganz schön beschränkt und auch nicht immer glücklich. So, und das sind natürlich, das sind so Ansätze. Aber es ist natürlich auch eine Kultur des Miteinandersprechens. Es geht ja nicht nur darum, still bei sich zu sein, sondern wir entwickeln auch eine neue Kultur der Kommunikation, wo wir einfach in uns selbst hineinlauschen, Stille zulassen. Da gibt es auch verschiedene Formate. Einige Formate habe ich ja auch erwähnt in dem Artikel, unter anderem der Dialog nach David Bohm. David Bohm war ja ein Physiker und der kam auf die Idee, diesen Dialog zu entwickeln, weil er gemerkt hat, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, ist total fragmentiert. Wir brauchen ganzheitlichere Formen der Kommunikation. Und so ist der Dialog beispielsweise so aufgebaut, dass man um eine Mitte herum sitzt und aus der Stille heraus verschiedene Perspektiven erlaubt, radikales Zuhören, radikale Akzeptanz. Und da entstehen zum Beispiel kreative, neue, nährende Ideen und da auch vor allen Dingen eben auch ein sehr nährendes Bewusstseinsfeld. Das ist sehr interessant. Ja, und da gibt es also vieles auszuprobieren. Dann gibt es auf der praktischen Ebene ja schon sehr, sehr viel im agilen Feld, sei es jetzt Design Thinking, ne, als Methode, neue Ideen zu entwickeln. Also an Methoden mangelt es nicht. Wo es noch Mangel gibt oder wo man noch sagen kann, das darf sich gerne noch weiterentwickeln, ist der Mut, sie dann auch tatsächlich anzuwenden und diese Zeiträume auch zu schaffen und zu gestalten und zu sagen, so, wir nehmen uns jetzt diese Zeit dafür. Wir machen nicht immer Rabotti, Rabotti und immer dieselbe Nummer im selben Hamsterrad, was ja auch viele Leute so ausbrennt. Das ist ja auch ein Punkt, worum es geht. Wir wissen, dass die Zahl der psychisch Kranken immer mehr zunimmt. Die Leute werden immer unzufriedener in ihren Jobs. Das heißt, wir müssen auch andere Räume anbieten dort, wo wir erfüllter miteinander arbeiten. Das ist ja schließlich Lebenszeit. Und da komme ich wieder zu einem anderen Punkt. Was ist überhaupt ein erfülltes Leben? Ein erfülltes Leben, das hat ja auch mit der Metamoderne zu tun, ist ein bewusstes Leben. Ein bewusstes Leben im Sinne, dass ich mir auch während der Arbeitszeit meiner selbst bewusst bin und dort den Quellpunkt meiner Freude auch erlebe. Also das ist durchaus möglich. Wir müssen nicht diese radikale Trennung vornehmen von Arbeit und Leben, Work-Life-Balance. Was für ein Quatsch. Ich gebe mir die Erlaubnis, auch beim Arbeiten entspannt, glücklich und bewusst zu sein. So, lange Rede, kurzer Sinn.
Was für ein wunderschöner Ansatz, also ein wirklich ein Kompliment an der Stelle. Und ich musste gerade an eine Form der Arbeit denken, die es schon lange gibt. Du hast beschrieben, dass eines der Ziele oder eines der Projekte dieser metamodernen Bewegung in mehr Bewusstheit besteht, in einem bewussteren Leben, in einem Leben, in dem die Arbeit tatsächlich zu meinem Selbstbewusstsein, zu meinem Ich-Selbst-Sein beiträgt und eben nicht davon unterschieden ist, weil ich sie hasse, weil ich sage, hey, das hier, das mache ich 9-to-5, aber eigentlich bin ich ja ein ganz, ganz anderer. Ja. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du im Kontext der metamodernen Führung gesagt, naja, ein wichtiger Schritt auf dem Weg dorthin wird sein, dass die Egos zurückgenommen werden, dass wir mehr, so wie das Orchester, über das wir eingangs gesprochen haben, co-kreativ als Gemeinschaft, wenn man so will, als Schwarm tätig sind und eben nicht als Individuen, die in irgendwelchen komplizierten transaktionalen Relationen zueinander stehen. Ja. Mhm. Jetzt habe ich gerade gedacht, hey, was du da beschreibst, auf eine gewisse Art und Weise dieses Ideal der co-kreativen Arbeit, in der der Einzelne sich selbst findet und verwirklicht und gleichzeitig aber auch ein Stück weit, wenn man so will, aufgeht in einem Kollektiv. Mhm. Ist das nicht nah an so einem, an dem Arbeitsverständnis, das Mönche und Nonnen über Jahrhunderte praktiziert haben in klösterlichen Gemeinschaften, in denen es ja diese Unterscheidung zwischen möglicherweise Arbeit und Nichtarbeit in dem Maße auch gar nicht gegeben hat. Sorry, das ist jetzt ein spontaner Gedanke, der mir gekommen ist, aber ich dachte, ich muss dich jetzt mal fragen, wie schaust du da drauf?
Da fällt mir natürlich das klassische Ora et Labora ein, bete ja, und ja. arbeite. Und tatsächlich sprechen wir hier ja auch von einer transzendenten Dimension, die wir mehr und mehr erleben dürfen. Und das ist ja auch ein Teil der Bewusstseinsentwicklung. Ich rede ja jetzt hier gerade schon von den, also in der Bewusstseinsentwicklung wird von Gewahrsein gesprochen, aber eben auch vom Quellpunkt des Bewusstseins, vom Gewahrsein des Bewusstseins selbst. Und das ist eigentlich das, was wir wirklich in der Tiefe als Mensch sind. Wir sind ja, wir haben natürlich hier einen Körper und sind auf dieser Erdenreise in diesem Körper hier aktiv und unterwegs, aber wir sind ja noch etwas ganz anderes, viel tieferes, man könnte sagen kosmische Wesen, die hier eine gewisse Zeit auf der Erde einen Körper haben dürfen. So, und uns dieses Bewusstseins, dieser Lebendigkeit bewusst zu sein, das ist der wahre Quellpunkt. Und wenn du das mit dem klösterlichen Leben vergleichen willst, wunderbar. Und das klösterliche Leben, das können wir aber eben jetzt auch auf die metamoderne Zeit übersetzen. Denn das sehe ich durchaus auch, und da braucht man wirklich einfach nur YouTube aufzumachen, es ist eine wahnsinnige Vielfalt an Bewusstseinsentwicklungsthemen, ist dort schon präsent. Warum? Weil die Menschen eine Sehnsucht danach haben, ein tieferes, glücklicheres Lebensgefühl zu haben. Und das ist einfach nicht im Außen zu finden, sondern der wahre Schatz der Menschheit ist in uns selbst verborgen, nämlich im Bewusstsein des Bewusstseins. Und das ist heute viel, viel mehr zugänglich als in den vergangenen, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren. Da kam das so sporadisch auf. Und heute sprechen so viele darüber, haben einen Zugang dazu. Zum Beispiel nehmen wir mal Eckhart Tolle, diesen wunderbaren spirituellen Philosophen, deutsch-amerikanisch, der so schön über die Dimension des Jetzt spricht. Und in dem Buch gibt es zum Beispiel auch einen weiteren Artikel von Marco Strobel und Angela Zinser über den Fokus, den Bewusstseinsfokus in Organisationen. Die haben so recht. Die sagen, wir gucken in Organisationen immer nur in die Vergangenheit und in die Zukunft. Aber sind wir jemals im Jetzt? Das ist ein blinder Fleck.
Stimmt.
Das ist ein blinder Fleck, der ist so blind, dass wir beide sagen, stimmt, wir sind in den Organisationen niemals im Jetzt. So lass uns also doch gemeinsam jetzt hier im Jetzt sein, du und ich. Wie wundervoll ist das denn, dass wir das hier feiern und zelebrieren können, dass wir gemeinsam jetzt diesen Geist der Metamoderne, des wirklich Präsentseins im Jetzt, auch während der Arbeit, in der Arbeit, inspirierend, dass wir das zusammen feiern können.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das war gerade gleichzeitig ein ganz fantastisches und inspirierendes Schlusswort und natürlich eines, das neugierig macht auf deinen Aufsatz, auf deine Gedanken und auch natürlich auf die Gedanken der Mitautoren zur Metamoderne, zu ihren verschiedenen Aspekten und natürlich insbesondere zu der Frage, wie sie unsere Arbeit, unsere Zusammenarbeit und ja, ganz konkret auch die Führung befruchten und weiterentwickeln kann. Liebe Birgit, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns diesen tiefen, anspruchsvollen, aber gleichzeitig auch so potenten Ansatz zur Fortentwicklung nicht nur unserer Arbeit und Führung, sondern unseres Lebens insgesamt vorzustellen. Vielen, vielen Dank.
Danke, Christoph, für deine tollen Fragen und dass ich das hier so wunderschön emergent entfalten durfte.
Dankeschön.
LIDA ist Ihre App für selbstgesteuerte Qualifizierung im Alltag. Mehr Infos finden Sie unter www.lida, das schreibt sich leada.de.